Es ist so schön, unter euch sein zu dürfen diese Tage. Ich bin ganz dankbar für die Möglichkeit, für die Einladung, die ihr mir gegeben habt, auch hier sein zu dürfen. Ich kenne viele von euch schon seit mehreren Jahren, manche schon seit vielen Jahren, gell Manuel? Und da sah der Manuel noch ganz anders aus. Ich habe ein paar Bilder angeschaut, bevor ich hierher gekommen bin, aus den guten alten Zeiten. Und ich hätte ein Bild von Manuel vielleicht noch irgendwie einflechten sollen, aber der Herr ist so gut und wunderbar und er wirkt in unserem Leben. Es ist einfach schön, unter euch zu sein und zu sehen, wie er hier unter euch sein Werk vollbringt. Und die Zeit auch, die wir jetzt schon gehabt haben heute Morgen, war segensreich für mich. Auch eine andere Art, den Herrn anzubeten und sich zu versammeln um sein Wort und um seine Person, und sehr erbaulich und ermutigend. Ja, wir haben den Vers 100, Psalm 143, Vers 10 als Leitvers. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er in seiner Gnade so liebevoll und fürsorglich uns führt. Wir sind manchmal etwas störrisch in unserem Kopf und Denken. Ich hatte sehr gesegnete Gemeinschaft mit Corny diese Tage und habe ihm da auch ein bisschen erzählt, wie ich in meinem Leben früher gewesen bin. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt völlig vorbei ist, aber ich durfte wachsen und einiges lernen, sensibler zu sein zu dem Reden Gottes und zu dem, was er tun möchte in meinem Leben. Oftmals war es früher so, dass ich, manche würden sagen, das ist positiv, aber ich habe gelernt, das ist nicht so positiv, aber ich habe mir einen Plan gefasst und ich möchte nicht sagen ohne Gebet, aber ich habe mir einen Plan gefasst und dann war ich mir sehr sicher, dass das der beste Plan war. Was bedeutet das? Dann habe ich alles dran gesetzt, es genauso durchzuführen, wie ich das mir aufgeschrieben hatte oder ausgedacht hatte. Und ich habe feststellen dürfen in den Jahren, dass der Herr oftmals, vielleicht ist der Plan nicht schlecht grundsätzlich oder so, aber es gibt einige Justierungen, die vorgenommen werden müssen. Und wir dürfen lernen, flexibel zu sein. In dem Dienst, wo wir jetzt stehen, in Camp Impact, darf ich weiterhin zunehmend dauernd lernen, flexibel zu sein. Und wir sind oftmals nicht flexibel. Flexibel bedeutet auch ganz einfach, seine eigene Denken und sein eigenes Planen zurückzustellen und das, was der Herr über den Weg bringt, dann sich dem zu widmen. Nicht einfach irgendwie sich schnell kurz damit zu befassen und wieder an die Seite zu drücken, sondern sich dem zu widmen. Oftmals sind es Menschen, die einen ganz anderen Plan haben, als was du hast, und die kommen in dein Leben hinein und stehen dann da und du kannst sie jetzt ignorieren oder du kannst dich ihnen zuwenden und sehen, wie du ihnen helfen kannst. Und der Herr Jesus hat versucht, den Jüngern so auch diese Denkweise beizubringen. Dieses Anpassen ist nicht unbedingt immer grundsätzlich, sondern oftmals nur in kleineren Bereichen. Immer wieder müssen wir zum Arzt und wir sollen das von unserer Missionsgesellschaft her, sollen wir das so, ich glaube, alle 4 Jahre mal machen. Dann war ich mal wieder beim Arzt und habe so eine Grunddurchsuchung, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber so von oben bis unten einmal durchchecken lassen und sehen, wie es ist. Und was meint ihr, was er mir wohl da gesagt hat? Ja, sieht nicht schlecht aus, aber sie haben ein bisschen Übergewicht. Oh, das war mir jetzt nicht aufgefallen. Ne? Wenn man so runterschaut, sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Gell? Aber wenn man auf ein Bild schaut, manchmal so ein Profilbild, dann denkt man, hä, wer ist denn das? Der hat so einen Bauch da. Und, aber auf jeden Fall hat mir gesagt, na, ich sollte mal ein bisschen auf die Linie achten. Nicht auf die Kurve, sondern auf die Linie, dass es ein bisschen mehr zur Linie wird. Und meine Kinder, einer von ihnen ist im Medizinstudium, schließt das jetzt dann demnächst ab, sind da viel versierter. Also die wissen da, was gut ist und was nicht gut ist. Wenn es einen Donut gibt da, wisst ihr, was ein Donut ist? Also so wie ein, was weiß ich, irgendwas Frittiertes. Dann Donut gibt und Apfel gibt, Papa wähl den Apfel. Oder Papa, wenn da eine Coca-Cola steht, dann nimm und Wasser steht, dann nimm Wasser. Es ist nicht, dass du gar nichts nimmst. Also so war eher mein Denken. Ja, wenn ich Gewicht verlieren muss, dann muss ich aufhören zu essen oder drastisch reduzieren und so weiter. Und nein, Papa, sagte mein Sohn, kannst ruhig essen, iss nur das Richtige, wähle immer das Richtige. Und aber diese Justierung, ich sag mal, die passiert nicht einfach automatisch. Das ist schon etwas, wo du dann zustimmen musst in deinen Gedanken. Okay, das ist richtig, das ist gut. Und jetzt entscheide ich mich dafür und wähle das, was richtig ist. Und heute Morgen möchte ich in diesem Sinn auch eine Botschaft bringen unter der Überschrift Anpassung unseres Appetits. Das heißt, der Herr möchte uns führen in unseren Gedanken, in unserem Leben, in unserem Denken und möchte, dass wir das eine oder andere anpassen und verbessern. Vor einiger Zeit hatten wir einen jungen Mann, der ist zu uns ins Camp gekommen und wir hatten eigentlich ein ganzer Haufen sind da gekommen, junge Menschen, und dieser junge Mann studierte. Und ich dachte, oh, was gebe ich dem Studierenden? Die sind alles hier oben, ja, also sehr intellektuell, sehr gebildet und können vieles machen. Aber ich dachte, jetzt von der praktischen Arbeit her weiß ich nicht. Und da sagte mir sein Freund, nee, der macht gerne an Motoren rum. Da sage ich, oh, okay, Kleinmotoren, oh, okay. Wir haben Rasenmäher und so weiter und wir hatten Rasenmäher. Der lief nicht mehr, ich habe den nicht mehr zum Laufen gekriegt und ich habe gedacht, schade, ein guter Rasenmäher. Und dann sagte ich, hey, komm mal mit in die Werkstatt und in die Halle und schau dir mal diesen Rasenmäher an. Und er ging mit und ich ließ ihn dann da, er sagte, komm mal später zurück und er holte mich dann. Ich kam dann zurück und auf dem Betonboden da in der Halle lag überall zerstreut alles Mögliche an Kleinteilen aus diesem Rasenmäher. Ich wusste gar nicht, dass da so viele kleine Teile drin sind. Und er hatte den wirklich zerlegt. Und ich habe gedacht, oh liebe Zeit, wenn der den bloß wieder zusammenkriegt. Und er sagte dann, ja, dies und das und jenes und das kriege ich schon wieder hin. Ich sagte, gut, gut, okay. Und bin dann wieder weggegangen. Und nach einiger Zeit hörte ich, ich war drüben auf dem Gelände woanders, aber ich hörte dann auf einmal einen Motor laufen drüben in der Halle. Und dann dachte ich, jetzt läufst du mal rüber. Und bin rüber gelaufen und tatsächlich der Rasenmäher lief wie neu. Also lief wirklich wunderbar. Und er nahm dann raus und zeigte mir auf einer kleinen Strecke da, wo er Rasen mähen konnte und wie der wunderbar geschnitten hat und so weiter. Und erklärte mir dann, eigentlich, Kevin, war das nur eine kleine Justierung. Irgendwas war ein bisschen verschmutzt und ein Vergaser irgendwie was. Und er hat so ein paar Einstellungen gemacht und sauber gemacht und alles lief wieder wunderbar. Und ich dachte, wie das in unserem geistlichen Leben auch als Anwendung genommen werden kann. Es ist nicht immer, dass wir alles völlig umkrempeln müssen, alles neu denken müssen. Aber wir müssen bereit sein, vielleicht mal ein bisschen zu zerlegen in unserem Leben und hier ein paar Schrauben zu drehen und hier ein bisschen Ruß, der sich angesammelt hat, zu entfernen oder was weiß ich. Und sauber zu machen und neu auszurichten, damit wir richtig auf das Ziel zu steuern, das der Herr für uns hat. Und der Herr Jesus am Anfang seines Dienstes ging mit einigen seiner Jüngern und wir lesen davon in Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, eine bekannte Stelle. Was geschieht dort? Dort bezeugt der Herr Jesus Christus einer Frau aus Samarien, wie und was oder wem sie glauben soll. Aber in diesem Zusammenhang sehen wir eine Lektion, die sehr wichtig ist, die eigentlich mit eingearbeitet ist von Johannes, um uns auch eine neue oder eine gezielte Denkweise zu geben. Der Herr Jesus am Anfang von Kapitel 4 lesen wir: Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzt er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Wir sehen hier den Umstand, was geschehen war. Der Herr Jesus war unterwegs und ging nun hier von Judäa nach Galiläa und er musste durch Samaria. Und wir wissen, dass er dort dieser Frau begegnet ist und ihr Zeugnis gegeben hat. Aber das lassen wir hinter uns und schreiten weiter zu Vers 27 und uns sehen. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Das schließt so ein bisschen den ersten Teil dieses Berichtes ab, wo der Herr Jesus mit dieser Frau gesprochen hat. Sie war dann gegangen in die Stadt und berichtete den Menschen dort, was Jesus ihr gesagt hatte. Und diese Menschen dann, so sehen wir das Bild von Johannes gezeichnet, sind interessiert und wollen diesen Mann kennenlernen. Und sie machen sich auf. Aber Johannes fügt dann eine kleine Geschichte ein, sozusagen, das geschieht nun da hinten. Und dann heißt es weiter, inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Also die Frau war zurückgegangen in die Stadt. Bevor sie gegangen war, scheint es so, dass die Jünger zurückgekommen aus der Stadt heraus an den Brunnen, wo der Herr Jesus war. Und sie brachten nun das mit, was sie dort sich geholt hatten. Wir hatten ja gelesen am Anfang, Jesus war müde, war hungrig, es war um die Mittagszeit. Also sie waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu holen, während er sich dort hinsetzte. Dann hat er mit der Frau gesprochen und dann war die Frau aufgestanden vielleicht und wollte wieder zurückgehen in die Stadt. Da kamen die Jünger hin, sahen diese Frau, sahen, wie Jesus mit ihr redete und sie wunderten sich. So hieß es doch, oder? Sie waren verwundert, aber keiner sprach zu ihm, was willst du oder was redest du mit ihr? Wir sehen hier, wie diese Begebenheit und von dem Herrn Jesus Christus, ich sage mal, eingefädelt, vorbereitet, gebraucht wird, um das zu bewirken, was er bewirken möchte in seinen Jüngern, die mit ihm waren. So sehen wir dieses Bild, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern nun dasteht und sie fordern ihn nun auf. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Der Herr Jesus will diese Möglichkeit wahrnehmen und will diesen Jüngern etwas ans Herz legen. Die Frage ist heute Morgen, ob wir auch bereit sind, das anzunehmen, was der Herr Jesus diesen Jüngern gesagt hat. Die Jünger wussten nicht, dass das jetzt eine Zeit der Unterweisung sein wird. Sie dachten vielleicht nur, wir sind unterwegs von Punkt A nach Punkt B. Wir gehen einen ungewöhnlichen Weg. Normalerweise gehen wir nicht durch Samarien hindurch, aber wir gehen einen ungewöhnlichen Weg. Aber wir folgen unserem Meister. Er schickt uns etwas zu essen zu holen. Wir tun das, wir holen das zu essen, wir bringen es zu ihm. Und nun ist es Zeit zu essen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es Zeit ist zum Essen. Mir geht es so, normalerweise habe ich Hunger. Normalerweise schon. Und wenn es dann so schön aus der Küche duftet oder so, vielleicht sind wir in der Gemeinde und haben Gemeindeessen und die Frauen kochen noch alles und machen alles bereit und du riechst dann das gute Essen, dann denkst du, oh, da freue ich mich drauf, oder? Und dann ruft jemand, es ist Zeit zu essen. Oh, dann läuft das Wasser schon im Mund zusammen und du freust dich und du gehst dahin. Ist es dann nicht enttäuschend, wenn jemand dann sagt, ich will nicht zu essen haben oder wir können jetzt nicht essen? Und das ist so die Umstände, die wir hier sehen. Die Jünger baten ihn zu essen, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Was? Er hatte uns doch in die Stadt geschickt und wir sollten etwas zu essen holen. Und jetzt bringen wir das zu essen und er lehnt das irgendwie ab. Sie hatten extra gewartet, um mit ihm zu essen. Und jetzt lehnt er das ab. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn denn jemand zu essen gebracht? Wir sehen hier das zweite Mal, dass die Jünger verwundert sind. Das erste Mal, warum spricht er mit dieser Frau? Das war ungewöhnlich. Und sie war dazu noch eine Samariterin. Das war nochmals ungewöhnlich. Und dann bringen sie das Essen zu ihm und sie möchten mit ihm essen und er lehnt ab. Wieder verwundert. Nun, was geschieht, wie ist es euch, wenn ihr verwundert seid? Weckt das eure Neugier? Meine ja. Ich will dann wissen, was ist da los? Warum ist das so? Und die meisten von uns mögen so Puzzle und Quiz. Ich habe einen Schwiegersohn, der liebt es, solche dreidimensionellen Puzzle zu haben, so Klötzchen und Eisen und Schnüre und was weiß ich, die alle miteinander verbunden sind und die musst du jetzt entzerren oder irgendwie auseinanderbauen oder zusammenbauen, diese kleinen Puzzles. Wir lieben es, unseren Kindern Geschenke einzupacken, dann steigt die Spannung und das Interesse. Ich besonders als Vater mit meinen Kindern, wenn ich schon die Zeit mir nehme einzupacken, dann will ich es so tun, dass sie keine Ahnung haben. Wenn es etwas ist, das weich ist, dann suche ich irgendetwas Hartes und packe es da ein. Oder wenn es etwas ist, das rasselt, dann stecke ich und stopfe ich irgendwas rein, dass es nicht mehr rasselt. Wenn es eine bekannte Größe hat, dass die Kinder schätzen, ah, das ist, ich sage mal, eine Duplo-Figur oder Playmobil oder irgendwas, dann tue ich das auseinander zerlegen und tue es in 10 kleine Teilchen. Wenn es etwas Kleines ist, dann tue ich es in große Karton reinpacken. Ich mache das immer so, dass wenn das dann auf ihrem Geschenktisch liegt vor dem Geburtstag oder was weiß ich, dann, was ist denn das? Keine Ahnung. Die Neugier wird gesteigert. Oh, vielleicht könnte das. Und dann träumen sie sich. Was ich gerne mache, ist, wenn es normalerweise nicht rasselt, dann nehme ich kleine Steine oder irgendwas und tue das in eine Plastikbeutel. Und dann schütteln sie es. Oh, schüttelt. Oh, ich höre. Ihre Neugier wird wirklich gespannt. Warum? Ich möchte, dass sie sich freuen, dass da eine Antizipation, also eine Erwartungshaltung ist. Dass dann, wenn sie es aufpacken, oh, genau das, was ich mir gewünscht habe. Und ich habe es mir gar nicht gedacht, weil es gerasselt hat oder weil es so klein war oder sonst irgendwas. Und ich denke, dass der Herr Jesus hier als Meisterlehrer die Jünger auch so vorbereitet hat. Sie kamen mit ihrer Neugier auf eine Höhe an. Warum sind wir durch Samarien gegangen? Warum spricht er mit dieser Frau? Und sie sagten es nicht zu ihm. Warum hat er keinen Hunger? Und jetzt nimmt der Herr Jesus diese Möglichkeit wahr, weil es ihm wichtig ist, jetzt schon am Anfang seines Dienstes mit diesen Jüngern, dass sie ein Umdenken in ihrem Kopf haben, in ihrem Sinn. Er möchte, dass sie ein Herz bekommen für das, was der Vater dem Herrn Jesus in sein Herz gelegt hat. Und er zeigt ihnen auf, was wirklich wichtig ist. Die Jünger hier denken immer dreidimensionell. Also sie verstehen nicht, wenn er hier sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. An was denken sie gleich? Oh, wir haben jetzt Döner mitgebracht, wer hat ihm einen Hamburger schon gebracht oder irgendetwas anderes? Sie denken, wir haben ihm dies mitgebracht zu essen und jemand hat ihm schon irgendwie etwas anderes gebracht zu essen. Aber der Herr Jesus denkt auf einer ganz anderen Ebene, oder nicht? Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die. Und jetzt sind sie gespannt, oder? Was ist diese Speise? Was ist deine Speise? Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ein Licht geht auf. Sie dachten hier alles auf dieser Ebene. Meine Speise ist in der Tüte drin oder in euren Händen oder nein, meine Speise ist die, dass ich den Willen meines Vaters tue. Ist es nicht so, dass wir auch oftmals immer hier denken, oder? Wir denken an das, was um uns herum ist und dass die Begebenheiten und die Umstände, wir kommen hier rein heute Morgen, vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch ging, und ihr denkt, oh, es ist ein bisschen kühl hier drin. Weiß ich nicht. Mir kam das so als Gedanke. Umstände, Situationen. Bei uns war das neulich so, es war, weil jemand alle Heizkörper ausgedreht hatte. Und das ist normalerweise automatisch, also es geht normal automatisch an, vielleicht um 8 oder so morgens. Und jemand hatte aber sehr gewissenhaft sozusagen, um Energie zu sparen, war in dem ganzen Haus gegangen und hatte alle Heizkörper ausgedreht. Wussten nicht, dass das automatisch geht. Und so kamen wir am Sonntagmorgen da und als wir Sonntag nach Hause gingen, dann war es gerade mal so warm genug, dass wir alle angenehm sitzen konnten. Wir denken an das Praktische, das, was uns betrifft, so wie diese Jünger auch. Aber der Herr sagte, meine Speise ist die. Und er benutzt nun dieses Bild der Umstände um sie herum, um ihnen aber eine geistliche Lektion mitzuteilen. Der Herr war ein Meisterlehrer. Und er benutzt dieses Bild der Speise. Was ist Speise? Nun, das Essen ist etwas, das wir, nun, wir brauchen das schon täglich, oder? Sehr regelmäßig auf jeden Fall. Es ist etwas Grundsätzliches, das wir brauchen. Wir brauchen es ständig und es ist wirklich lebensnotwendig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man ohne Essen aushalten kann. Ich kann es wahrscheinlich länger als ihr, weil ich einen gewissen Vorrat mit mir rumtrage und ich kann von dem mich einige Zeit noch erhalten. Aber wenn man ziemlich dürr ist und so weiter und mal im Krankenhaus liegt, der Arzt sagte mir mal, als ich im Krankenhaus sagte, naja, ist nicht so schlimm, Sie werden ein paar Kilo verlieren, während Sie hier liegen, weil Sie nicht so essen werden, wie Sie es zu Hause gewohnt sind, aber das tut Ihnen keinen Schaden, ne? Okay, immer einen lieben kleinen Klacks, ein bisschen Klaps der Ermahnung und der Ertüchtigung und der Ernüchterung, aber das Essen ist etwas, das wir wirklich ständig brauchen. Und der Herr sagte, meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue, dessen, der mich gesandt hat. Das, was ihn erhalten hat, das, was ihm notwendig war, was essentiell war, was lebenswichtig war, was er ständig haben musste in seinem Leben, war dass er den Willen des Vaters getan hat. Ist das unsere Ausrichtung in unserem Leben? Dass das, was uns wirklich treibt, dass das, was uns wirklich erhält, ist es, dieses Verlangen, den Willen des Vaters zu tun. Der Herr lehrte hier seine Jünger, dass sie ein Denken haben sollten, das anders war, als was der normale Mensch hat. Als seine Jünger sollten sie ein neues Bild, ein neues Verständnis von dem bekommen, wie sie tagtäglich durch ihr Leben gehen sollten und wie wir durch unser Leben gehen dürfen. Mehr als alles andere sollte uns der Wille des Vaters wichtig sein und am Herzen liegen. Leider geht es uns aber, und ich schließe mich damit ein, dass wir oftmals sehr, sehr abgelenkt sind, um nicht zu sagen ausgerichtet sind auf die alltäglichen Bedürfnisse unseres Körpers. Und das, was uns beschäftigt und unsere Gedanken beschäftigt, ist oftmals sehr viel mit dem voll, was unser Leben hier auf der horizontalen Ebene beschäftigt. In Matthäus 6, in dem Dienst, den der Herr dann später mit ihnen auch hatte, aber in Matthäus 6, Vers 19, lehrte er sie dann: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Eine andere Denkweise. Seid nicht dauernd darauf bedacht, euer Sparkassenkonto oder Volksbankkonto oder DiBa oder was weiß ich für Konten, die wir alle haben, hier immer die Schätze anzusammeln und möglichst gut zu investieren und möglichst und möglichst und möglichst. Viele von uns sind sehr damit beschäftigt, wenn wir eine freie Minute haben, so wenn sozusagen die Arbeit ruht, dann zu denken, das, was ich jetzt an Gehalt bekomme, wie werde ich das möglichst gut investieren? Und ich möchte nicht sagen, dass wir keine Gedanken damit befassen sollen. Wir sollen weise sein. Aber ich frage mich manchmal, bin ich zu sehr mit dem beschäftigt? Später heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und er erklärt später, schaut mal auf die Blumen auf dem Feld, die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Wenn nun das Gras in Vers 30 des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so gekleidet wird, wird er nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Der Herr sagt, schaut mal hin in die Schöpfung hinein, wie Gott die Schöpfung so wunderbar erhält. Und ihr seid so bedacht auf eure Kleidung und was ihr anzieht und was ihr euch kauft zum Tragen und so weiter. Vielleicht sollten wir da ein bisschen zurückschrauben und nicht so konzentriert sein auf unsere Kleidung. Und mehr konzentriert sein auf was? Auf das, was der Herr an Arbeit und Wirken hat für uns in dieser Welt. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet zuerst. Er sagt nicht nur, aber er sagt zuerst. Das bedeutet, dass er möchte, dass wir als Menschen eine Umgestaltung haben in unserem Denken. Dass wir lernen, das, was wirklich wichtig ist, ist das Reich Gottes, sein Werk. Trachtet zuerst nach seinem Reich und all dies andere wird euch hinzugefügt werden. Er sagt, dass die Heiden, die Gottlosen, sich dauernd damit befassen, sich sorgen und sagen, was werden wir essen, trinken oder wie werden wir uns kleiden. So sollten wir nicht sein. Wie ist es in deinem Leben, wenn du ehrlich dein Leben sozusagen dem Herrn hinstellst und hinlegst? Wie sehr befasst du dich mit deinem Geld, mit deiner Kleidung, mit deinem Essen, mit deinem Trinken? Ich möchte noch ein weiteres hinzufügen. Etwas später in Kapitel 8, Vers 20 erwähnt er, und Jesus sprach zu ihnen, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er würde dies den Jüngern später sagen. Heute sagt er nur, meine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Aber das war seine Haltung. Vögel haben einen Ort, wo sie schlafen. Füchse haben einen Ort, wo sie schlafen. Aber er hatte nicht einen solchen Ort. Und wir sehen nur hier seine Prioritäten klar dargelegt. Und du stellst dir wahrscheinlich nicht die Frage nur, und ich stelle mir wahrscheinlich nicht nur die Frage, habe ich einen solchen Ort, sondern wir investieren viel Zeit und viel Geld und viel Energie in das Herrichten dieses, und ich sage hier, um dieses Bild zu gebrauchen, Nest oder um diese Grube möglichst schön herzurichten. Und ich möchte nicht alles in Frage stellen, aber vielleicht doch dies in Frage stellen. Investieren wir zu viel Zeit in unsere Gruben und in unsere Nester? Zu viel Geld dort hinein, sodass das Werk Gottes, wozu er uns in diese Welt gestellt hat, nur noch eine Randbemerkung ist. Oder das, was wir in unserer übrigen Zeit dann ihm zur Verfügung stellen. Der Herr gibt ihnen hier zu erklären, gleich am Anfang des Dienstes, als er hier mit diesen Jüngern den Weg macht durch Samarien hindurch, dass sie ein Umdenken vielleicht angebracht wäre, in dem, wie sie das ganze Leben hier verstehen. Das, was dem Herrn wichtig wäre, die notwendige Speise, war den Willen des Vaters zu tun. Ist das für uns das A und O, das Kern unseres Herzens und unserer Vorstellung unseres Lebens? Und es ist interessant, dass er hier nicht sagt nur, dass er sein Werk tue, sondern dass er es vollbringe. Wir gehen nochmal zurück zu Johannes Kapitel 4 und dort sehen wir, Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Und dieser Ausdruck hier, den er gebraucht, vollbringe, bedeutet vollständig, gesamt, komplett. Der Gedanke ist nicht nur, dass er es irgendwie tut. Ja, ich richte mein Augenmerk auf das Werk Gottes. Sondern der Gedanke ist hier, ich richte mich auf das Werk Gottes, was er will, dass ich tue und dass ich das ganz tue, alles mit einschließe, dass ich alles bis ins letzte Detail tue, was der Vater mir gegeben hat. So war die Denkweise des Herrn Jesu Christi. Er war nicht in diese Welt gekommen, um einfach irgendwie durch das Leben zu gehen und das Werk des Vaters irgendwie zu tun. Sondern ihm brannte im Herzen, dass er es vollständig tut. Nun, was bedeutet das? Ich dachte an ein Beispiel, das in meinem Leben so war. Mein Vater, wenn er immer wieder auf Reisen gegangen ist, hat es so zur Angewohnheit, uns als Kindern eine Aufgabe zu geben, was auch immer. Es konnte eine kurze Reise sein, konnte eine längere Reise sein. Wenn es länger war, dann war es meistens eine größere Aufgabe, kürzer dann eine kleine Aufgabe. Meine Aufgabe war manchmal, irgendeinen Kellerraum oder irgendwas aufzuräumen, die Garage. Wir hatten eine schöne Garage, Fahrräder drin, Gartenwerkzeug und so weiter. Und wie das so üblich ist, dann sieht sie nach ein paar Wochen mal wieder nicht so gut aus. Er sagte: Räum die Garage auf. Nun, ich konnte in die Garage gehen und ein bisschen den Schlauch ein bisschen ordentlich machen und die Hacken und was weiß ich ein bisschen gerade hinstellen. Oder, und dann würde er sehen, naja, er hat ja Gehorsam geleistet, er hat es ja gemacht. Oder ich konnte in die Garage gehen und hinschauen und denken, wie würde mein Vater diese Garage wollen? Mein Vater ist ein Preuße, kommt aus Königsberg, Ostdeutschland, ist ein sehr ordentlicher Mensch. Und er hatte genaue Vorstellungen. Hier hatte er Nägel in den Brett rein, da musste der Rechen hoch, hier hat er Nägel, da musste der Spaten hoch und alles hatte so seinen Ort und seinen Platz. Und wenn ich es so machen wollte, wie hier der Herr Jesus spricht von dem Werk seines Vaters, dann hätte ich es so getan, und ich kann nicht sagen, dass ich es immer so getan habe, aber und sein Werk vollbringe, ich hätte alles picobello gemacht. Und da das Auto sowieso nicht an der Garage war, hätte ich alle Fahrräder rausgenommen und alles gefegt und schön gemacht, vielleicht die Fensterscheiben noch geputzt in dem Garagenfenster und dann die Fahrräder wieder rein und alles einfach picobello, sodass, wenn er das Garagentor aufmacht, wenn er nach Hause kommt, er sagt: Wow, so wie ich es mir erträumt habe. Er hat alles vollständig gemacht. Ist das unsere Haltung, wenn wir über unseren Anteil am Werk Gottes hier denken? Das, was Gott uns als Aufgabe gegeben hat, in dieser Welt, in dieser Zeit, in der wir leben, die Kraft, die Energie,
die Möglichkeiten, das Talent, das er dir anvertraut hat, dass du sagst, Herr, ich möchte das, was du mir anvertraut hast, genauso einsetzen, wie du es geplant hast. Das Werk vollbringen, bis ins letzte Detail. Und das geht eigentlich letzten Endes auch auf das hinzu, was Petrus geschrieben hat in 1. Petrus 1, Vers 15. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das heißt, dass wir nicht einfach damit zufrieden sind, dass wir einigermaßen ein christliches Leben führen, sondern dass wir darauf bedacht sind, er ist heilig. Er möchte, dass wir heilig sind. Er möchte, dass, und jetzt persönlich, dass ich heilig bin. Wo sind Unstimmigkeiten in meinem Leben noch, dass ich nicht heilig wandle vor ihm? Und dieser Bericht endet nicht hier mit dem Essen und dem Werk vollbringen, das der Vater ihm gegeben hat, sondern es macht dann einen Satz, möchte ich sagen, einen Sprung. Denn der Gedanke, der nachfolgt, ist nicht unbedingt einer, der natürlich kommen würde. Aber der Herr hat eine ganz bewusste Absicht. In Vers 35 lesen wir dann weiter. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. In den Gedanken des Herrn, glaube ich, ist hier eine kontinuierliche, weiterführende Gedanke. Er spricht nämlich über das Werk des Vaters. Er hat erklärt, dass das Werk des Vaters nicht das ist, was hier auf der horizontalen Ebene zu sehen ist, sondern zum Herrn aufzublicken und zu sehen, dass es eine geistliche Arbeit ist, die es gilt zu tun. Und diese vollständig zu tun. Und nun spricht er die Ernte an, schaut auf die Felder. Und sie schauten auf die Felder, wahrscheinlich die vor ihnen waren, die diesen Brunnen umgeben haben. Und sie waren noch nicht reif. Sie waren noch grün oder ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall nicht reif. Denn er sagt, sie sagen, ja, noch 4 Monate bis zur Ernte. Also noch eine ganze Zeit hin. Ich habe auf einer Farm arbeiten dürfen in Colorado in meiner Studienzeit. Das war ein wunderbares Abenteuer, muss ich sagen. Ich habe es geliebt, mitten draußen in Colorado, so weit das Auge reicht, Felder, Felder, Felder. Wir wurden in einer kleinen Cessna von Denver, also von der Hauptstadt Colorados, hinausgeflogen, mitten ins Nirgendwo. Flach, mit leichten Hügeln, wunderbar. Und dort hatte der Landwirt 8 große, grüne John Deere Mähdrescher. Jedes eine Schnittbreite von 10 Meter, alle über Funk miteinander verbunden. Das war damals schon besondere Technik. Und wir sollten nun als lauter Studenten diese Maschinen betreiben. Aber es war noch nicht Erntezeit. Schluss in der Uni und so haben wir dann andere Aufgaben dort zu tun bekommen. Und es war relativ entspannt. 8 Stunden waren schon viel, wenn wir die gearbeitet haben. Er hatte Pferde dort draußen, wir konnten reiten und so weiter, alles möglich. Wunderbar. Das Traum eines jungen Mannes. Der Traum. Und eines Tages aber kam der Chef. Jungs, morgen beginnt die Ernte. Oh, dann änderte sich der Ton. Denn als die Ernte begann, dann war eine Dringlichkeit da. Und diese Mähdrescher mussten laufen von morgens bis früh. Sobald der Tau genug weggetaut war, liefen die Maschinen, etwa ab 10 Uhr morgens. Aber schon um 8 Uhr waren wir draußen, haben die Maschinen gewartet, überall gefettet und getankt und alles gemacht, was gemacht werden musste, damit die Maschinen dann kontinuierlich laufen konnten. Und der Herr Jesus gebraucht dieses Bild hier. Er sagt, ihr seht hierhin auf die Ernte und es sieht nicht aus, als ob es reif ist. Aber er sagt, siehe, also ich sage euch, siehe bedeutet, Achtung, hört zu, merkt auf. Jetzt kommt was Wichtiges. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Nun, das stand im Widerspruch wiederum mit dem, was sie vor Augen hatten. Nein, es sieht aus wie 4 Monate noch, bis die Ernte kommt. Er sagt, nein, hebt eure Augen auf und seht die Ernte. Es ist weiß, es ist reif zur Ernte. Übrigens hat mir ein Landwirt gesagt, dass dieser Ausdruck hier bedeutet regelrecht, dass jetzt geschnitten werden muss. Wenn jetzt nicht geschnitten wird, dann wird die Ernte kaputt gehen. Dieses Weiß zur Ernte. Und ich weiß nicht, wie es war, aber vielleicht als Sie Ihre Augen aufgehoben haben, sehen wir hier, wie dieser Einschnitt dieses Ereignisses jetzt wieder passt in das Bild, nämlich, dass die Menschen jetzt aus der Stadt herauskommen mit dieser Frau. Und vielleicht waren sie alle weiß gekleidet, das ist nicht unüblich dort. Und als sie ihre Augen erhoben, sahen sie, hier kommen diese Menschen. Ah, weiß, die Menschen, das meint er. Es war das geistliche Anliegen, das der Herr Jesus hatte, dass er überhaupt jetzt hier durch Samarien gekommen war. Dieser Frau das Evangelium zu geben und das Evangelium diesen Menschen aus dieser Stadt. Sie sollten aufmerken und sehen, dass es dem Herrn Jesus in seinem Dienst hier auf Erden um das geistliche Werk des Vaters ging. Meine Frage ist, haben wir einen solchen Blick in unserem Leben? Wie sehr sind wir beschäftigt von unserem Auto, das nicht mehr so läuft, wie es sollte? Unsere Wasserleitung im Haus oder die Fliesen an der Wand oder die, und du kannst dir ausmalen, was du möchtest, wie wir unsere Zeit und unsere Gedanken oft mit Dingen beschäftigen und füllen. Unser Laptop funktioniert nicht mehr so, wie er sollte. Ein neues Modell, das könnte gut sein, dann könnte ich sparen, um das zu kriegen und mein altes verkaufen und dann hätte ich wieder Geld oder die Stereoanlage, die kracht oder mein Handy hat einen schlechten Vertrag und ich habe eine schlechte Verbindung und ich sollte mal wieder wechseln, haben wir heute Morgen am Tisch besprochen und die Dinge sind ein Teil unseres Lebens und wir müssen abwägen, aber wir müssen erkennen hier, dass der Herr Jesus hier seinen Jüngern eine Justierung ihrer Gedanken mitgeben möchte, dass sie neu denken und dass sie verstehen, unsere primäre Aufgabe hier auf der Erde ist, den Willen des Vaters zu tun, ihn vollständig zu tun und zu sehen, dass die geistlichen Notwendigkeiten, Bedürfnisse der Menschen einen viel höheren Stellenwert haben sollten.
Und wer waren diese Samariter? Es ist nicht von ungefähr, dass in Vers 4 es heißt, er musste aber durch Samaria reisen, weil die Juden normalerweise nicht durch Samarien gereist sind. Sie gingen um Samarien herum. Und Johannes fügt dies hinein, weil er aufzeigen möchte, der Herr Jesus hatte hier ein Anliegen, dieses Volk seinen Jüngern ans Herz zu legen. Die Juden konnten die Samarier nicht riechen, sie konnten sie nicht leiden. Sie wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Sie durften nicht mit ihnen heiraten und so weiter. Wir können die Parallele in unser eigenem Leben ziehen. Wo gibt es Menschen, die du nicht gut leiden kannst? Zu denen du vielleicht abgeneigt bist zu gehen. Du möchtest dort nicht hin. Du gehst aus dem Weg. Du gehst ihnen aus dem Weg. Vielleicht eine bestimmte Kultur. Vielleicht eine Altersgruppe, eine soziale Kaste. Also, die sind unter mir, sozial gesehen. Oder sonst irgendeinen Grund, sie zu meiden. Gott möchte, dass wir verstehen, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, dass er für alle Menschen gestorben ist. Jung, alt, diese Kultur, jene Kultur. Dieser religiöse Hintergrund, jener religiöse Hintergrund, was auch immer. Er liebt alle Menschen und er möchte, dass alle zum Glauben kommen. Verstehen wir, was das Wichtigste ist in unserem Leben oder das Wichtigste sein soll? Vielleicht musst du heute Morgen ein bisschen justieren in deinen Gedanken. Du weißt selber am besten. Möge der Herr uns helfen, dass wir bereit sind, ihm unser Leben wirklich ganz zu geben. Dass wir ein Anliegen haben, wirklich sein Werk zu vollbringen. Nicht nur irgendwie, sondern dass wir es vollbringen, bis ins letzte Detail. Damit er eines Tages sagen kann, dass wir treue Knechte gewesen sind. Das, was er uns anvertraut hat, haben wir eingesetzt, um sein Werk zu vollbringen. Verstehen wir die Ausrichtung, sehen wir die Dringlichkeit seines Werkes. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir das tun. Lasst uns zusammen aufstehen und beten.